du eine Überschrift für deine Notizen brauchst, himmlische Häuser. So habe ich die Predigt überschrieben, himmlische Häuser. 2. Korinther 5, Verse 1 bis 10 und ich lese einmal diesen Text für uns. Dort schreibt Paulus, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in diesem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Und deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Im 15. Jahrhundert ging die spanische Großmacht davon aus, dass sie die gesamte Welt schon entdeckt hätte und alles erreicht habe mit ihrer berühmten Flotte. Und stolz ließ man deshalb Münzen herstellen, auf denen zwischen zwei Säulen der lateinische Ausdruck Nec plus Ultra zu lesen war. Übersetzt, nichts darüber hinaus. Es gibt nichts mehr zu entdecken. Nun, das Jahr 1492 kam und Kolumbus entdeckte die sogenannte neue Welt und kurzerhand ließ man die Münzen bearbeiten und der darauf zu lesende Ausspruch war nun plus ultra. Es gibt doch mehr. Es gibt doch mehr. Und unsere säkulare Welt ähnelt sehr der Haltung der Spanier von damals. Viele unserer Mitmenschen gehen nicht davon aus, dass es mehr gibt als dieses Leben. Und in unserer Zeit ist der Materialismus, der diese Haltung in uns fördert und nährt, angetrieben von, gerade in unseren Breitengraden, einem schier unbegrenzten Konsummöglichkeiten, die uns einfach sehr verwurzeln in dieser Wirklichkeit. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie man lebt. Ja? Unsere Weltanschauung, also das, was in unserem Kopf abgeht, wie wir über diese Welt denken und das Leben, bewusst oder unbewusst, hat Folgen. Und zwar nicht nur für unser Denken, sondern auch für unsere Hände und für unsere Füße und unsere Herzen. Wie wir die Realität um uns herum deuten, hat Konsequenzen darauf, wie wir leben, was uns ganz besonders wichtig und wertvoll ist. Und der Text, den wir uns heute anschauen wollen, spricht eben darüber, dass es mehr gibt, ja, sehr viel mehr gibt. Wir werden daran erinnert, dass wir einmal alle sterben werden. Und dass dieses Leben eben nicht alles ist. Wir werden daran erinnert, dass auf uns, die wir zu Jesus gehören, etwas unvergleichlich Besseres wartet als dieses Leben. Und wir werden dazu aufgefordert, unser Leben im Licht dieser Wahrheit zu führen. Ja, in 2. Korinther 4, den Text vorher, hatte Paulus darüber gesprochen, dass uns bei Gott eines Tages ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit erwartet. Ja, wen erwartet diese Herrlichkeit? Menschen, die sich auf das fokussieren, was ewig bleibt, was eben nicht vergeht. Und ich finde, das ist eine tolle Definition für Kinder Gottes, für Christen. Es sind Menschen, deren Herzen nicht für das Vergängliche, sondern für das Unvergängliche schlägt. Es sind Menschen, die begeistert sind von Gottes Zukunft und voller Leidenschaft für das, was noch unsichtbar ist. Und deren Leben deshalb anders ist in diesem Leben. Und Paulus setzt zu Beginn von Kapitel 5 genau da an und er macht jetzt Folgendes. Er spricht zunächst einmal über die große Gewissheit, die wir als Kinder haben dürfen, als Kinder Gottes. Und diese Gewissheit soll sozusagen drei Emotionen in uns hervorrufen. Drei Haltungen, könnte man auch sagen. Nämlich Sehnsucht, Mut und Leidenschaft. Diese drei Dinge wollen wir uns anschauen, beziehungsweise es beginnt mit dem großen Thema, nämlich die große Gewissheit. Und das ist vor allen Dingen Vers 1. Welches Gefühl hast du, wenn du daran denkst, dass du eines Tages sterben wirst? Ich weiß, es gibt bessere Themen an einem Sonntagmorgen, und Erbaulicheres. Aber es ist interessant, oder? Wir werden alle sterben. Es sei denn, Christus kommt vorher. Aber es ist etwas absolut Selbstverständliches. Und trotzdem ist es so, zumindest in den meisten Fällen, dass wir uns nur selten oder ungern mit der Realität unserer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Kein Wunder, es ist kein angenehmer Gedanke. Es ist kein angenehmer Gedanke, er ist herausfordernd, vor allem, weil wir auch als Kinder Gottes immer das Gefühl von Unsicherheit dabei haben. Es ist ein Schritt, den wir noch nie gegangen sind und nur einmal gehen werden. Ja, wie wird das sein? Was werde ich in diesem Moment erleben? Was werde ich fühlen? Was erwartet mich? Es ist immer noch ein Moment, der ein bisschen Unsicherheit mitschwingt. Und für unsere unsicheren Herzen hat Gottes Wort ganz starke Zusagen. Zusagen, die uns Sicherheit und Gewissheit geben. Und so eine Aussage finden wir gleich am Anfang unseres Textes. Paulus beginnt mit dem, was er weiß, was wir wissen. Und das ist so wichtig für dich und mich. Und ich will mich vor allen Dingen an die jüngeren Leute hier unter uns, an euch wenden. Bei allen Fragen und Zweifeln, die du manchmal auch haben wirst als Kind Gottes und die wirst du haben, vor allen Dingen, wenn du in Grenzerfahrungen kommst, die dich dann beschäftigen, die deinen Glauben zum Wackeln bringen, ist es ganz entscheidend, dass du dein Herz bei dem zur Ruhe bringst, was du weißt. Was du weißt über deinen Gott und über und dem, was er uns klar und unmissverständlich zusagt. Bring dein Herz zu den Felsen, auf denen du stehen kannst, mitten im Sturm. Das ist so wichtig. Und Paulus schreibt deswegen in Vers 1, denn wir wissen. Wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Ja, dieser erste Vers ist die Begründung für die letzte Aussage aus Kapitel 4. Es beginnt ja mit einem Denn. Ja, warum schauen wir als Christen auf das Unsichtbare, das ewig ist? Und zwar jetzt schon, Kapitel 5, Vers 1, ist die Begründung, weil wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir ein ewiges Haus bei Gott haben. Und Paulus stellt hier das Leben auf der Erde und das Leben bei Gott in Ewigkeit gegenüber. Und er gebraucht das Bild eines Zeltes und eines echten Hauses, um seinen sterblichen Körper mit seinem verherrlichten Körper zu vergleichen, den er bekommt, wenn Jesus erscheint. Ja, auf der einen Seite ist da ein Zelt, das nicht wirklich stabil ist und nicht viel Sicherheit gegen Kälte, Hitze, Sturm oder wilde Tiere bietet. Und auf der anderen Seite ein Haus, das Schutz, Sicherheit, Wärme und natürlich viel mehr Komfort bedeutet. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Mich kann man mit Zelten jagen. Ich weiß, dass Ludwig das ganz gerne gemacht hat, vielleicht macht er es ja auch immer noch, aber mir kann keiner erzählen, dass er das über einen langen Zeitraum wirklich gerne macht und sein Haus dagegen eintauschen würde. Das Zelt ist im Normalfall nur eine vorübergehende Bleibe, während ein Haus für ein bleibendes, kontinuierliches Zuhause steht. Und der Apostel malt einen Kontrast zwischen diesem Leben und dem Leben, was noch auf uns wartet. Und der Kontrast ist gewaltig. Das ist ein qualitativer Unterschied, den wir uns gar nicht vorstellen können. Hier ein Zelt und da ein Haus. Unendlich andere Qualität. Eine unendlich höhere Qualität. Es ist eine ganz andere Kategorie von Leben. Es ist das Leben, so wie es sich Gott von Anfang an gedacht hat, voller Glück, ungetrübter Freude, Zufriedenheit und Sicherheit. Es ist das echte, das eigentliche Leben, das auf uns wartet. Wir werden uns freuen, wie wir uns noch nie gefreut haben. Wir werden genießen, wie wir noch nie genossen haben. Wir werden singen, wie wir noch nie gesungen haben. Wir werden laufen, wie wir noch nie gelaufen sind. Es ist das eigentliche Leben. Das hier ist nur ein instabiles Zelt, dort wartet ein Haus. Hier erleben wir Schmerz, Verlust, Trauer, Angst, Zwänge, Traumata, Wunden, Verletzungen psychischer und körperlicher Art, Krankheit und Tod. Und Paulus hatte in Kapitel 4 über die Herausforderung des irdischen Lebens gesprochen, innerlich und äußerlich. Aber dort wartet auf uns ein Leben in perfektem Frieden. Dort wartet ein Zuhause, wo wir größtes Glück erfahren werden. Dort wartet ein verherrlichter Körper, der keine Schmerzen mehr kennt. Und Paulus spricht darüber in Philipper 3 zum Beispiel, in Vers 20 und 21, wo er uns verrät, dass Jesus, wenn er wiederkommt, unseren sterblichen Körper umgestalten wird und seinem verherrlichten Körper gleichmachen wird. Und es ist bemerkenswert, mit was für einer Gewissheit Paulus hier spricht, oder? Hast du das gemerkt? Er spricht in der Gegenwartsform. Wir wissen, dass wir einen Bau von Gott haben. Also jetzt schon. Das, was auf uns wartet, wenn Jesus wiederkommt, ist nicht sichtbar, aber wir haben es schon. Es gehört uns, weil wir Kinder Gottes sind, und zwar jetzt schon. Und deshalb kann Paulus so reden. Und das ist die Gewissheit, die du haben darfst. Du hast, wenn du Kind Gottes bist, ein Zuhause, das auf dich wartet. Gott höchstpersönlich bereitet es für dich vor. Du wirst einen verherrlichten Körper ohne jeglichen Makel haben, in dem du eine Ewigkeit lang größte Freude erfahren wirst. Und zwar darin, deinen Schöpfer zu genießen. Plus Ultra. Der Himmel wird eine niemals endende, immer weitergehende Entdeckungsreise von Gottes Schönheit und Herrlichkeit sein, die zu mehr und noch mehr Freude führen wird. Das ist der Himmel. Und die Überzeugung, mit der Paulus hier spricht, ist herausfordernd für uns. Vielleicht sogar besonders herausfordernd für unsere Kultur. Ja, viele unserer Mitmenschen, habe ich gemerkt und merke ich auch immer mehr auch an mir selbst, haben sich eine Weltanschauung zu eigen gemacht, die John Lennon in seinem Klassiker Imagine besungen hat. Imagine there's no heaven. Above us only sky. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Über uns nur die Wolken. Neck plus Ultra. Und es ist völlig klar, was die Konsequenz so einer Weltanschauung ist. Wir erwarten alles von diesem Leben. Von dem Geld, das wir verdienen, von den Beziehungen, die wir haben. Und ein großes Merkmal dieser Weltanschauung besteht eben deshalb darin, schreib's dir auf, dass wir versuchen, aus einem Zelt ein Haus zu machen. Was nicht geht. Aber das versuchen wir. Wenn diese Welt alles ist, was ich habe, werde ich alles dafür tun, sie zu erhalten. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, meinen Reichtum, meine Sicherheit, meine Gesundheit, meine Anerkennung zu erhalten oder auszubauen. Ich werde alles dafür tun, maximales Glück im irdischen Sinn zu erleben. Aber auf der anderen Seite sind Menschen, die so leben, auch ständig von Angst getrieben. Ständig von Angst getrieben, denn was ist, wenn ich nicht dieses Glück erlebe? Was ist, wenn meine Beziehungen kaputt gehen? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich meine Gesundheit verliere? Und das Spannende ist, je länger wir darüber nachdenken, merken wir eine Sache an dieser Weltanschauung, die sehr tragisch ist. Der Himmel der Menschen, die so leben, endet auf dem Sterbebett. Dieser Himmel endet auf dem Sterbebett. Dort ist er zu Ende. Und ob wir wollen oder nicht, die Weltanschauung unserer Umgebung lässt uns als Christen nicht unberührt. Wir leben ja nicht in einer Blase. Und unsere Herzen leiden manchmal ganz schön an Rückfalleritis. Ja, wir fallen zurück in alte Denkmuster, weshalb Paulus uns in Epheser 4 sagt, passt auf, dass ihr nicht die Denkweise einer Welt übernehmt, die Gott nicht kennt, die eben nach dem Motto lebt, Neck plus Ultra. Die ihr größtes Glück in Dingen zu finden versucht, die allesamt vergänglich sind. Und natürlich werden wir als Christen das so nicht laut sagen, dass es nicht mehr gibt als dieses Leben. Aber ganz ehrlich, leben wir nicht oft so? Ich glaube schon. Und das ist der Grund, warum Christen kurzsichtige und manchmal auch sündige Entscheidungen treffen, von denen sich temporäres Glück versprechen, weil sie sich nicht mehr vorstellen können, dass das, was Jesus für sie vorbereitet hat, das hier in diesem Leben übertreffen kann. Deshalb setzen wir Prioritäten, die keinen Ewigkeitswert haben und verlieren Gottes Reich aus den Augen. Deshalb kreisen unsere Gedanken manchmal mehr darum, was Menschen von uns halten, als darum, was Gott von uns denkt. Und deshalb jagen auch Christen manchmal verzweifelt Träumen nach, wie eine verlorene Welt, weil wir unbewusst anfangen, der Lüge zu glauben, dieses Leben sei alles, was wir haben. Und so greifen wir um uns, krallen uns an Dinge, die wir einmal für immer hinter uns lassen müssen, weil wir nicht mehr genügend davon überzeugt sind, dass das Glück, das Christus für uns vorbereitet hat, das Glück jeder Sache und auch jedes Geldes und jeder Beziehung auf dieser Erde weit übertrifft. Was sagt dein Leben darüber aus, wie du über dieses Leben denkst und fühlst? Nicht nur denkst, sondern auch fühlst. Ist das, was du als Christ bekennst, auch das, was du mit deinem Leben zeigst? Ja, welche Botschaft transportiert dein Leben? Welche Botschaft steht auf der Münze deines Lebens? Neck plus Ultra oder plus Ultra? Es gibt mehr. Ja, welche Botschaft transportiere ich? Ist da einfach nur, okay, das ist alles, was ich habe, oder Ich habe einen Himmel, der bleibt, auch wenn mir alles genommen wird. Ich habe einen Himmel, der bleibt. Einen Himmel, den der Tod mir nicht mal nehmen kann. Es gibt mehr. Das ist Paulus grundlegende Gewissheit. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Wir wissen. Das ist die große Hoffnung unserer Herzen. Und jetzt sehen wir in unserem Text, wie Paulus aus dieser Gewissheit drei Emotionen für uns zieht, drei Haltungen, die wir einnehmen sollten als Kinder Gottes. Und das erste ist große Sehnsucht. Große Sehnsucht. Und damit kommen wir zu den Versen 2 bis 4. Es war C.S. Lewis, der einmal geschrieben hat, dass jeder Mensch den Himmel herbeisehnt. Es ist eine Sehnsucht, die tief in unserer Seele eingraviert ist, weil wir nicht zu Hause sind und die wir unser Leben lang in uns herumtragen. Und diese Sehnsucht sehen wir hier bei Paulus und er fokussiert sie auch auf den wahren Himmel. Er spricht in Versen 2 bis 4 von dieser großen Sehnsucht, er spricht von Seufzen. Schaut mal, was er hier schreibt. Denn in diesem, also in diesem Zelt, freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Ja, Paulus sehnte sich nach diesem Moment, in einem verherrlichten Körper vor seinem Erlöser zu stehen. Das meint er, wenn er vom Überkleiden spricht. Ja, der alte, sterbliche Körper wird sozusagen überkleidet von einem neuen, verherrlichten Körper. Mit anderen Worten, Paulus sehnt sich nach dem Himmel. Er sehnt sich danach zu erleben, also wirklich zu erleben, wie Jesus erscheint, Gottes neue Schöpfung anbricht und alle Dinge wiederhergestellt werden. In Römer 8 schreibt Paulus, wie die ganze Schöpfung seufzt und sich danach sehnt, vom Fluch der Sünde und von der Vergänglichkeit befreit zu werden. Und die Kinder Gottes steigen ein in dieses Seufzen, in diese Sehnsucht. Das ist, worauf wir warten. Und vielleicht kurz zur Erklärung. Das ist so einer dieser Stellen, warum ich Petrus verstehe, der sagt, dass Paulus manchmal kompliziert ist. Was meint Paulus hier mit dem Gang Überkleiden, Entkleiden und was soll das eigentlich? Vielleicht kurz zur Erklärung. Bekleidet steht für diesen Körper, der vergänglich ist. Entkleidet zu werden bedeutet zu sterben. Unbekleidet zu sein meint den Zustand, in dem die Gläubigen sind, die schon gestorben sind. Sie haben noch keinen verherrlichten Körper, aber sie erleben jetzt schon bewusst und persönlich die liebevolle Gegenwart Gottes. Und dieser Zustand ist auch besser als dieses Leben. Deswegen kann Paulus auch in Philipper 1 sagen, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, denn das wäre viel besser. Aber Paulus sehnte sich danach, einfach überkleidet zu werden. Also er wollte sozusagen live dabei sein, wenn Jesus sichtbar erscheint. Er wollte erleben, wie Christus seinen sterblichen Körper von einem Moment auf den nächsten umwandelt und ihm einen verherrlichten Körper gibt. Aber letztendlich war es zweitrangig für Paulus. Seine große Sehnsucht war einfach, bei Jesus zu sein. Und ob er dafür sterben musste oder nicht, das war zweitrangig. Er sehnte sich nach der neuen Schöpfung. Er sehnte sich nach der sichtbaren Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb seufzte sein Herz in dieser Welt, die geprägt ist von den Folgen der Sünde. Sein ganzes Inneres sehnte sich danach, Jesus endlich gegenüberzustehen. Und genau hier liegt eine große Herausforderung für dich und mich. Wie steht es um deine Sehnsucht nach dem Himmel? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jungen Mann, das gleiche Alter ungefähr wie ich, der mich gefragt hat, der Jesus nachfolgt, auch leidenschaftlich nachfolgt und mich gefragt hat, wie kann das sein? Ich folge Jesus wirklich leidenschaftlich nach und ich möchte mit ihm leben. Und ich habe das Gefühl, je länger ich das tue und je intensiver ich das tue, desto mehr nehme ich vieles um mich herum einfach als Last wahr. Es ist spannend, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, glückselig die Trauernden, die Weinenden. Wir sind die Trauernden. Wenn du dir Jesus in den Evangelien anschaust, wirst du eine Sache merken, an ganz vielen Stellen weint er. Warum? Weil er der perfekte Mensch ist. Und je näher du an Jesus dran bist, desto mehr wirst du die Gebrochenheit und Zerrissenheit einer gefallenen Welt spüren. Desto mehr wirst du seufzen, weil du viel mehr die Last und die Gebrochenheit der Welt um dich herum wahrnimmst. Je näher du an Jesus dran bist, desto stärker nimmst du das wahr. Wir sind die Seufzenden. Glückselig sind die Trauernden, die da weinen. Warum? Weil in ihnen eine Sehnsucht erwacht ist nach mehr. Deswegen will ich dich ermutigen, lass dieses Seufzen niemals verstummen in dir. Denn das ist das Zeichen, dass du lebst. Dass du lebst. Wie steht es um deine Sehnsucht nach dem Himmel? Ich glaube, dass Paulus uns hier mit einer ersten Gefahr für unser Herz konfrontiert, nämlich dass der Gedanke an den Himmel uns kalt lässt, weil wir unbewusst anfangen, wie unsere säkulare Umgebung, diese Welt zu unserem Zuhause zu machen, dass wir anfangen, mit John Lennon zu singen. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel über uns, nur die Wolken. Sehnst du Gottes Himmel noch herbei? Gibt es in deinem Herzen dieses Seufzen, weil du nicht zu Hause bist? Ich will es mal ganz einfach ausdrücken. Hast du Heimweh? Hast du Heimweh? Prüf dich heute mal ganz ehrlich vor Gottes Wort. Ihr kennt das, wenn Leute begeistert sind für etwas, das Funkeln in ihren Augen. Sie können über nichts anderes mehr sprechen. Da ist diese Leidenschaft, wenn sie darüber reden. Wie sieht das bei uns aus? Ist da diese Vorfreude, diese Fokussierung auf diesen Moment, wenn Christus erscheint? Und ich sage es mal ganz frei heraus, und ich weiß nicht, ob ihr auch dieses Problem habt hier in Osnabrück. Ich sage es ganz frei heraus, es ist für mich ein riesiger Widerspruch, wenn bekennende Christen, die natürlich sagen, dass sie in den Himmel wollen, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, am Sonntagmorgen keinen Drang danach haben, 1,5 Stunden mit Gott und seinem Volk zu verbringen. Jene Zeit, die das Abbild des Himmels hier auf der Erde schlechthin ist. Das ist das Abbild des Himmels. Du willst ein Stück vom Himmel erleben hier auf der Erde, dann komm am Sonntag für 1,5 Stunden zum Gottesdienst. Wo ist die Sehnsucht hin? Wo ist diese Leidenschaft hin, dass wir uns danach sehnen, ein Stück vom Himmel hier schon zu erleben? Und Christus gibt uns diese Zeit. Er gibt uns diese Zeit, Sonntag für Sonntag. Nehmen wir sie in Anspruch. Sehnst du dich nach dem Himmel? Und ich sage es auch ganz offen, weil ich nicht weiß, wer von euch Christus schon nachfolgt, wer Christus als seinen König hat oder nicht. Aber wenn Gott nicht schon in diesem Leben dein Zuhause wird, nachdem du dich sehnst, wird der Himmel niemals dein Zuhause sein. So hart es klingen mag, ich sage es, weil ich dich lieb habe und weil Jesus dich lieb hat. Wenn Gott nicht schon in diesem Leben das Zuhause wird, nachdem du dich sehnst, dann wird der Himmel nicht dein Zuhause sein. Das ist das Erste, eine große Sehnsucht. Das Zweite ist ein großer Mut, die zweite Emotion. Das ist ab Vers 5, was wir hier sehen. Großer Mut. Einer der ersten Märtyrer oder der erste Märtyrer bei der Reformation in England war ein Mann namens John Rogers. Er war Theologe und Prediger und hatte den Mut, das Denken und vor allem auch die Doppelmoral der damaligen Kirche beim Namen zu nennen. Und es dauerte nicht lang und er wurde gemeinsam mit weiteren Protestanten ins Gefängnis gesteckt und kurze Zeit später zum Tode verurteilt. Und er sollte auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Und der französische Botschafter, der am Tag der Hinrichtung anwesend war, war schwer beeindruckt von der Ruhe und dem Mut, mit dem Rogers diesen furchtbaren Qualen entgegenging. Und er schrieb in sein Tagebuch, wie Rogers laut sang und betete auf dem Weg zum Scheiterhaufen. Aber nicht nur Rogers beeindruckte ihn, auch die Familie. Er schrieb, sie begleiteten und ermutigten ihn so, als würde er auf dem Weg zu einer Hochzeit sein. Ja, Hoffnung und Mut im Angesicht von Leid, Folter und Tod. Und ich weiß, dass die Erfahrung von Leid und Tod uns richtig hart treffen kann. Sie kann dazu führen, dass wir total entmutigt werden, dass sich unsere Herzen mit Verzweiflung und Angst füllen. Und gerade in solchen Momenten sind wir besonders angreifbar, dafür entmutigt aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Warum? Weil wir in diesem Moment versucht sind, auf das zu schauen, was wir mit unseren Augen sehen. Was wiederum dazu führt, dass wir Gottes Zukunft aus den Augen verlieren. Und Paulus betont in Vers 5 nochmal, dass wir uns absolut sicher sein können, was uns nach dem Tod erwartet. Ein unvergleichlich schöneres und erfüllenderes Leben in Gottes Gegenwart. Und der Apostel unterstreicht das, indem er schreibt in Vers 5, der uns aber hierzu bereitet hat, also für das kommende Leben, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Das Wort für Anzahlung kannst du auch mit Garantie übersetzen. Gott gibt seinen Kindern seinen Geist als Garantie. Er garantiert uns, dass unsere Erlösung eines Tages vollkommen sein wird. Er garantiert uns, dass er das, was er uns versprochen hat, ausführen wird, auch wenn wir es jetzt nicht sehen. Kind Gottes, Gottes Geist in dir ist die feste, unzerstörbare, ja ewige Garantie, dass Gott jedes Versprechen, das er dir in Jesus gegeben hat, erfüllen wird. Und aus dieser Garantie, die Gott uns gibt, zieht Paulus eine Konsequenz. In Vers 6, so sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber, und wieder, guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Ja, deshalb sind wir guten Mutes. Ja, in Kapitel 4 hat Paulus schon darüber gesprochen, dass wir nicht den Mut verlieren brauchen, weil wir diese ewige Hoffnung haben, die wir im Glauben jetzt schon ergreifen dürfen. Wir sind guten Mutes, weil wir durch Glauben etwas sehen, was noch nicht sichtbar ist. Aber es ist real. Es erwartet uns. Und deshalb sagt Paulus, sind wir guten Mutes. Und zwar alle Zeit, unabhängig von den Umständen, den Tälern und Herausforderungen, durch die wir gehen. Und darum wiederholt er das nochmal in Vers 8. Wir sind guten Mutes. Weil wir wissen, dass die uns umgebende Wirklichkeit nicht das Letzte ist, sondern dass eines Tages der Vorhang der Geschichte zur Seite geschoben wird und Gottes Herrlichkeit auf uns wartet. Das ist der Grund, warum Paulus so unglaublich mutig sein konnte. Das ist der Grund, warum Märtyrer voller Freude und singend ihrer Hinrichtung entgegengehen konnten. Das ist der Grund, warum Kinder Gottes gezeichnet von Krankheit und dem Tod ins Auge blickend bekennen können, Gott macht keine Fehler, er ist immer noch gut. Wir können guten Mutes sein. Unsere Herzen können Mut fassen, selbst im tiefsten Tal, wenn wir im Glauben auf das schauen, was Gott uns fest zusichert und garantiert. Ja, was uns nichts nehmen kann, auch der Tod nicht. Denn das ist ja das unglaublich Befreiende für uns Christen. Der Tod, auch wenn er keine schöne Erfahrung ist, ist für uns nicht mehr die Trennung von allem, was uns lieb ist. Durch Christus ist er für uns der Übergang zu unserer größten Liebe, zu unserer größten Freude. Der Übergang in niemals endende Herrlichkeit und niemals endendes Glück. Und wenn wir diese Gewissheit haben, können wir mutig leben. Wenn ich in Gott die eine Liebe gefunden habe, die mir auch der Tod nicht nehmen kann, dann kann ich allen Herausforderungen des Lebens mit einem tiefen Frieden begegnen. Ich kann mutig leben. Herr John Piper hat das einmal so toll auf den Punkt gebracht. Wenn der Tod nicht mehr unsere größte Angst ist, sind wir wirklich frei. Wir sind frei, jedes Risiko auf uns zu nehmen, aus Liebe zu Christus und zu unserem Nächsten. Dann bist du frei. Wenn der Tod nicht mehr deine größte Angst ist, dann bist du wirklich frei. Weil der Tod nicht mehr deinen Himmel in Gefahr bringt. Dein Himmel bleibt bestehen, denn dein Himmel ist bei Christus. Klar, wenn dein Himmel hier auf Erden ist, wenn dein Himmel in Geld besteht, in einer Beziehung, die du unbedingt haben willst, in Anerkennung, die du unbedingt anhäufen möchtest, wenn das dein Himmel ist, dann sind Krankheit und Tod deine größten Feinde. Die größte Gefahr für dich. Du musst alles dafür tun, unbedingt gesund zu bleiben. Du musst alles dafür tun, um unbedingt dein Glück, deinen Himmel auszubauen. Aber was ist, wenn der Tod deinen Himmel nicht mehr bedroht? Nimmt das nicht eine riesige Last von deinen Schultern? Dass selbst wenn du gehen musst, ob mit 80 oder mit 18, dein Himmel ist nicht bedroht. Du kannst mutig leben. Und daraus, aus dieser großen Sehnsucht und dem großen Mut, zieht Paulus eine letzte Sache für unser Leben, nämlich eine große Leidenschaft. Er zieht eine Schlussfolgerung in Vers 9. Für unser Leben im Hier und Jetzt. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darin, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ja, interessant, oder? Paulus hat gerade geschrieben, dass er lieber bei Jesus wäre als auf dieser Erde. Und daraus zieht er die Konsequenz für sich. Deshalb, also weil mein Herz für den Himmel schlägt, weil ich lieber bei Jesus wäre, habe ich ein großes Ziel, eine große Leidenschaft für dieses Leben hier. Ich will so leben, dass es meinem Gott Freude bereitet. Ich will so leben, dass er groß gemacht wird. Ich will jetzt schon für und mit dem Gott leben, für den und mit dem ich in der Ewigkeit leben werde. Und Paulus gibt uns da eine Begründung dafür in Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Paulus bricht damit ein Narrativ, eine Überzeugung, die ganz viele unserer Mitmenschen einfach haben, dass es eigentlich letztendlich egal ist, wie ich lebe. Und Paulus sagt, nein, es ist nicht egal, wie ich die Zeit, die mein Gott mir geschenkt hat, einsetze. Das ist ein ganz zentraler Teil unseres Glaubens, der davon ausgeht, dass die Geschichte dieser Welt auf ein festgesetztes Ende hinausläuft, einen Tag, an dem Gott Gericht halten wird über jeden Menschen. An diesem Tag werden alle Taten der Menschen offengelegt und jeder Einzelne wird verstehen, dass es kein neutrales Leben gab. Es ist nicht egal, wie ich lebe. Und hast du dir mal darüber Gedanken gemacht als Kind Gottes, dass der Himmel dein Leben formt? Der Himmel formt dein Leben. Ja, manchmal haben wir den falschen Schluss in unserem Kopf, dass wir denken, ja, wenn wir uns so sehr auf den Himmel konzentrieren, dann werden wir absolut weltfremd. Bei Paulus ist es genau andersrum. Und ich finde es toll, was C.S. Lewis einmal gesagt hat, ergreif den Himmel und du wirst die Erde bekommen, greif nach der Erde und dir wird beides entgehen. Und das ist das, was wir bei Paulus sehen. Je mehr ich auf den Himmel fokussiert bin, desto brauchbarer werde ich für die Erde. Ist ja klar, weil ich nichts mehr auf der Erde zu meinem Götzen mache. Ich kann Dinge anfangen, wirklich zu genießen. Ich kann wirklich anfangen zu leben, ohne Dinge zu meinem ultimativen Glück zu erklären. Ich werde brauchbarer für die Erde. Und deshalb, deine Liebe zum Himmel verändert, wie du auf der Erde lebst. Warum ist das so? Ganz einfach. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wo dein Herz ist, wofür dein Herz schlägt, zeigt sich ganz konkret in deinem Leben, in deinen Entscheidungen, in deinen Prioritäten. Und glaub mir, jeder Mensch lebt für einen Himmel, seinen eigenen oder Gottes Himmel. Jeder Mensch lebt für einen Himmel. Lebe also als Kind Gottes so, dass klar wird, dass Gottes Himmel, dass Gottes neue Welt dein eigentliches Zuhause ist. Dass Gott selbst deine große Hoffnung und Freude ist. Lebe so, dass Menschen einen Geschmack von dieser neuen Schöpfung bekommen, die in dir schon angebrochen ist. Eine Schöpfung, die von einer ganz anderen Liebe, einer neuen Gerechtigkeit, einem neuen Frieden geprägt ist. Und hier kommt noch ein herausfordernder Gedanke für dich und mich, falls das bis jetzt noch nicht herausfordernd genug für dich war. Egal wie oft wir auch sagen, dass wir in den Himmel wollen, wenn wir nicht hier mit und für Jesus leben, haben wir nicht verstanden, worum es im Himmel geht. Jesus ist der größte Schatz des Himmels. Jesus mit seiner Herrlichkeit ist die Essenz des Himmels. Wenn unser Herz in diesem Leben nicht für Jesus schlägt, wenn es in unserem Herzen keine Liebe, keine Leidenschaft für Jesus gibt, dann kann es sein, dass der Himmel niemals unser Zuhause wird. Auf jeden Fall haben wir nicht verstanden, worum es im Himmel geht. Paulus' Herz hatte eine große Leidenschaft. Ich will jetzt schon mit und für den Gott leben, dem mein Herz auch in der Ewigkeit voll und ganz gehören wird. Für welchen Himmel lebst du? Ist Gott jetzt schon dein Zuhause? Und wenn nicht, dann mach ihn zu deinem Zuhause durch Glauben an Jesus. Es gibt eine Wahrheit, die fest über jedem Leben steht. Wir werden sterben. Wir werden irgendwann die Augen zum letzten Mal schließen, der eine früher, der andere später. Bei dem einen wird es sich langsam anbahnen und erwartbar sein, beim nächsten wird es plötzlich kommen. Aber mit unserem Tod ist es nicht vorbei. Es gibt mehr. Und die Frage, wie dieses Mehr für dich aussehen wird, wird in diesem Leben beantwortet. Die Frage, wie dieses Mehr, das dann anbricht, für dich aussehen wird, wird in diesem Leben beantwortet. Und ich fand es herausfordernd und schön wie Peter Kreeft, ein Philosoph aus den USA, das mal gesagt hat, wenn Christus dein Leben ist, dann wird der Tod für dich nur mehr von Christus bedeuten, für immer. Wenn dein Leben Christuslosigkeit ist, dann wird der Tod für dich noch mehr Christuslosigkeit bedeuten, für immer. Das ist kein Fundamentalismus, das ist das Gesetz der Logik. Das sind die Optionen, die wir haben. Unsere Herzen suchen ein Leben lang nach mehr. Sie sehnen sich nach dem Himmel, für den sie eigentlich geschaffen wurden. Aber wir werden diesen Himmel auf dieser Erde nicht finden. In keinem Geld, keinem Luxus, keiner Anerkennung und keiner Beziehung. Dein Herz findet diesen Himmel allein bei Jesus. dem Sohn Gottes. Dort findet es den Frieden, die Liebe und die Erfüllung, nach der du dich sehnst. Jesus kam herab aus seinem Zuhause beim Vater. Jesus war bereit, eines Tages sein herrliches Haus gegen ein Zelt einzutauschen. Er lebte unter uns Menschen und er starb am Kreuz stellvertretend für dich und mich, für deine und meine Sünde, die uns von Gott und unserem wahren Zuhause trennt. Und deshalb will ich dich aufrufen, glaube an Jesus. Bitte glaube an Jesus, bekenne deine Schuld und Sünde vor Gott, versuche nicht mehr, dein Zelt zu einem Haus zu machen. Es wird dir nicht gelingen. Und wenn du es dein Leben lang versuchst, wirst du frustriert auf deinem Sterbebett feststellen, dass dein Himmel endet. Und deshalb will ich dich auffordern, glaube an Jesus, dann wartet auf dich ein wahres Zuhause. Jetzt schon und bis in alle Ewigkeit. Amen.